Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns wieder ein ganz besonderes Thema für euch ausgedacht, nämlich alternative Kraftstoffe in Landmaschinen. Alternative Kraftstoffe sind derzeit ein großes Thema. Doch wie sieht es eigentlich im Agrarsektor aus? Sind Biodiesel, Pflanzenöl und Biomethan Alternativen zum Dieselmotor bei Traktoren, Mähdreschern und Co.? Wie die Zukunft hier aussieht und worauf wir uns einstellen können, darüber sprechen wir heute mit Professor Peter Pickel. Er ist Manager External Relations des 2010 gegründeten John Deere European Technology Innovation Centers in Kaiserslautern. Davor war er Direktor des Instituts für Agrartechnik und Landeskultur sowie Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Im VDI ist er bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig und Vorsitzender der Fachgesellschaft Technologies of Life Science. Herzlich willkommen, Herr Pickel.
Hallo auch von meiner Seite.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Guten Tag, ich freue mich auf das Interview.
Ja, wir freuen uns auch.
Dann legen wir auch mal gleich los.
Genau, wir legen los. Ja, an welchen alternativen Kraftstoffen wird denn derzeit geforscht und welche sind aus Ihrer Sicht besonders interessant für den landwirtschaftlichen Bereich?
Nun, geforscht wird an ziemlich allem, was denkbar ist. Das ist der erste Teil Ihrer Frage. Alternative Kraftstoffe sind grundsätzlich ein hochgradig komplexes und auch kompliziertes Thema. Unterscheiden wir mal zwei Hauptgruppen alternativer Kraftstoffe. Das eine sind die Kraftstoffe organischen, das zweite sind die Kraftstoffe nicht organischen Ursprungs. Die Kraftstoffe nicht organischen Ursprungs sind den meisten sicherlich bekannt. Das ist sowas wie grüner Wasserstoff, E-Fuels und ganz im weiteren Sinne auch Strom, obwohl Strom natürlich kein Kraftstoff ist, sondern eine Energieform und kein Energieträger. Und wenn wir über Strom sprechen, dann sprechen wir natürlich vor allem über Strom aus PV-Anlagen oder also aus Solarkraftanlagen oder aus Windkraftanlagen. Natürlich sind alle diese Kraftstoffe für uns interessant, auch in der Landwirtschaft. Aber wir sehen ganz klar, dass sie für uns nicht verfügbar sein werden innerhalb dieses Jahrzehnts und wahrscheinlich auch wenigstens bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts ebenfalls nicht. Deswegen beschäftigen wir uns mit in der Landwirtschaft stärker mit der zweiten Gruppe der Kraftstoffe, nämlich der Gruppe der Kraftstoffe organischen Ursprungs. Und auch da kann man wiederum zwei Gruppen unterscheiden. Das sind die Kraftstoffe aus Reststoffen und die Kraftstoffe auf Basis von Anbaubiomasse, also von aus Pflanzen, die gezielt zur Energiegewinnung angebaut wurden. Bekannte Beispiele, die fast jeder kennt, sind Biodiesel, Ethanol aufgrund von Zucker oder von Weizen, reines Pflanzenöl, zum Beispiel Rapsöl, oder auch ein Kraftstoff, der in Zukunft wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird. Das ist Renewable Diesel, bekannt auch als HVO, Hydrotreated Vegetable Oil oder Care Diesel. An all diesen Dingen wird geforscht. Aber wie ich schon sagte, für uns in der Landwirtschaft sind im Moment die Kraftstoffe organischen Ursprungs, und zwar die auf Anbaubiomasse, am interessantesten. Und genau diese Kraftstoffe sind derzeit in Verruf geraten, da man gemeinhin unterstellt, dass der Anbau von Energiepflanzen im Wettbewerb mit der Nahrungsmittelproduktion steht. Das könnte als indirekte Konsequenz, oder das wird auch unterstellt, die Abholzung von Regenwäldern eben zugunsten der Nahrungsmittelproduktion in fernen Regionen zur Folge haben. Das Ganze nennt man dann ILUC-Effekt. ILUC steht englisch für Indirect Land Use Change. Nun, in der Landwirtschaft glauben wir oder in der Landtechnik glauben wir, dass diese ILUC-Theorie zwar richtig ist, aber nur bedingt richtig ist. Richtig ist, dass wir mit Energiepflanzenanbau sicherlich nicht den Energiehunger des ganzen Mobilitätssektors decken können. So viel Flächen haben wir nicht zur Verfügung. Also anders ausgedrückt, wenn wir zu viel Energie erzeugen auf dem Acker, dann führt das tatsächlich zu massiven ILUC-Effekten. Politisch betrachtet hat man vor 15 Jahren den Anbau von Energiepflanzen daher mengenmäßig begrenzt. Gleichzeitig hat man aber auch noch eine zweite Maßnahme ergriffen, nämlich man hat Treibstoffe wie Biodiesel oder Ethanol zur Beimischung zu unserem heutigen Dieselkraftstoff und Benzin gemacht, den wir ganz normal an der Tankstelle tanken. Das ist unserer Ansicht nach als Landtechniker nicht unbedingt sinnvoll, denn es hat dazu geführt, dass die heimische Biokraftstoffproduktion zugunsten globaler Anbau- und Produktionssysteme, insbesondere auf Basis von Pflanzenöl, das eben überwiegend aus gerodeten Urwäldern stammt, geschwächt wurde. Das ist ein echter ILUC-Effekt. Wir schwenken gerade politisch betrachtet um, denn ab 2023 dürfen für die Biodieselproduktion nur noch Palmöl als Rohstoff verwendet werden, wenn dieser aus nicht ILUC-relevanten Arealen stammt. Die globalen Produktionsketten von Biokraftstoffen sind ineffizient. Also man stelle sich doch mal vor, was passiert, wenn wir Biodiesel irgendwo fern der Welt produzieren. Wir fördern es oder wir bringen es in eine Bioraffinerie, erstellen Biodiesel, mischen es dem Diesel bei und verteilen es in globalen Wertschöpfungsketten mit hohen Transportaufwendungen und betrachtet jetzt aus der Landwirtschaft, tankt dann ein Landwirt irgendwann Biodiesel in Form von beigemischten Biodiesel zum Diesel an der Tankstelle oder im Extremfall tankt er sein eigenes Pflanzenöl, das vielleicht auch zur Biodieselproduktion herangezogen wurde, wieder zurück. Das ist ineffizient. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage. Für die Landwirtschaft glauben wir, ist die Erzeugung von Energie zum einen sehr wichtig. Und die Landwirtschaft hat natürlich Interesse, selbst erzeugte Energie auch selber zu verwenden. Das ist Kreislaufwirtschaft. Also, warum nicht Biokraftstoffe selber erzeugen, wie etwa Pflanzenöl oder Biodiesel, auf kurzen Wege kraftstofftauglich zu machen und gleich dort zu verwenden, wo es erzeugt wurde? Also in der Landwirtschaft, in der Landmaschine. Das macht unseres Erachtens Sinn, ist ein kurzer geschlossener Kreislauf, Stichwort Kreislaufwirtschaft, und daher hocheffizient. Ja, und dann muss man einen Aspekt noch hinzufügen, den ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. In der Landwirtschaft brauchen wir, und das gilt für benachbarte Sektoren auch, bis auf Weiteres, den Verbrennungsmotor als primäre Energie- und Leistungsquelle. Wir haben in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus keine alternativen Technologien zur Verfügung. Das liegt in der Technik der Landmaschinen und in dem großen Energiebedarf beziehungsweise Leistungsbedarf bei der Arbeitsverrichtung begründet. Und deswegen setzen wir ganz stark eben auf Biokraftstoffe aus der Landwirtschaft für die Landwirtschaft. Und natürlich untersuchen wir auch Strom und alle Alternativen. Und wir glauben aber, dass zumindest kurzfristig Strom, batterieelektrische Fahrzeuge nur realisierbar sind in sehr geringen Leistungsklassen, also maschinengeringer Leistungsklasse. Darauf setzen wir auch und werden sicherlich hier in nicht allzu ferner Zukunft auch Lösungen anbieten können. Mhm.
Jetzt hatten Sie ja sehr viel von dem Thema Pflanzenöl, zum Thema Pflanzenöl was gesagt, Herr Professor. Aber welche Vorteile bietet denn der Einsatz von regional erzeugtem Pflanzenöl und wieso hat sich das bisher noch nicht durchgesetzt? Also Stichworte Treibhausgase, CO2 wahrscheinlich. Können Sie dazu was sagen?
Sicher, die Vorteile sind verschiedener Natur. Zum einen ist es so, wenn ich, wie gesagt, den Kraftstoff dezentral erzeuge, dann habe ich sehr, sehr hohe Effizienz von der Kraftstoffproduktion bis zur Verwertung. Also viele, viele Produktions-, Transport-, Verteilungsarbeitsschritte entfallen. Ich hatte das Stichwort kurze geschlossene Kreisläufe bereits erwähnt. Im Grunde genommen ist das, was wir hier sagen, was wir hier fordern, etwa Pflanzenöl, aber auch Biodiesel, vielleicht auch später HVO, aus der Landwirtschaft, für die Landwirtschaft zu verwenden, entspricht dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Sie hatten nämlich auch Landmaschinen, schon vor 1000 Jahren, auch vor 5000 Jahren. Nur hatten die nicht 4 Räder, sondern 4 Beine und brauchten auch Energie vom Acker. Wir sprechen deswegen ganz gerne auch vom Haferprinzip. Dieses Haferprinzip hat unter anderem den Vorteil einer sehr, sehr hohen Resilienz. Das heißt also, wenn wir jetzt in der aktuellen Krise beispielsweise sehen, dass die Energiepreise nach oben schnellen oder vielleicht irgendwann fossile Treibstoffe nur noch ganz in Grenzen zur Verfügung stehen, dann können wir in einem solchen Haferprinzip natürlich diesen wirtschaftlich und sozial wichtigen Sektor der primären Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten, selbst wenn er keinen Zugriff auf fossile Treibstoffe hat. Er macht also die Nahrungsmittelversorgung resilienter, also widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Und dann kann man auch sagen, die Pflanzenölproduktion, egal wie das Pflanzenöl verwendet wird, wenn ich jetzt beispielsweise an Raps denke, ich kann aber auch an Soja denken als Ausgangsstoff, ist immer gebunden an ein Koppelprodukt, an die Erzeugung eines Koppelprodukts. Im Fall von Raps ist das der Rapspresskuchen und das ist ein hochwertvoller Proteinträger, der unmittelbar dazu eingesetzt werden kann, Sojaimporte aus Übersee zu ersetzen und damit einen Beitrag leisten kann zur Eiweißstrategie Europas. Wir können damit Eiweißträger für die Tierfütterung erzeugen, die auch, auch unter unserer Kontrolle liegen. Also etwa können wir sicherstellen, dass Nicht-GMO-Tierfutter in der Tierfütterung verwendet wird, also keine genmanipulierten Organismen hier beteiligt werden. Das können wir machen und wir können auch unsere riesigen Sojaimporte zumindest teilweise ersetzen. Und dann noch ein Vorteil aus meiner Sicht ist, wenn wir die Kraftstoffproduktion in die Hände der für die Landwirtschaft in die Hände der Landwirtschaft geben, dann erhöhen wir natürlich die Wertschöpfung im ländlichen Raum und damit auch den Wert der Arbeit in der Landwirtschaft. Auch das ist interessant. Und schließlich noch ein letzter Punkt, der meiner Ansicht nach immer wieder vergessen wird. Ölpflanzen wie etwa Raps haben einen sehr, sehr hohen Fruchtfolgewert. Das heißt, wir brauchen diese Pflanze auch in der Fruchtfolgengestaltung, um die Bodenfruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Und schließlich, und das fällt mir gerade nochmal ein, der Anbau von Raps ist zumindest, wenn er nach der guten landwirtschaftlichen Praxis gemacht wird, ist er absolut und in jeder Hinsicht bienenfreundlich. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, den wir berücksichtigen müssen.
Ja, absolut.
Ja. Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de. Ja, sprechen wir doch nochmal gerne über die Aspekte beim Umstieg auf alternative Kraftstoffe. Worauf muss man aus Ihrer Sicht hier geachtet werden?
Nun, die Frage ist, auf welche Kraftstoffe wir fokussieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben ganz, ganz viele Sorten von Kraftstoffen. Sprechen wir jetzt über die Kraftstoffe, über flüssige Kraftstoffe sprechen wir meistens über dieselähnliche Kraftstoffe. Und dieselähnlich heißt, das ist zunächst Biodiesel, es ist später auch HVO, es ist Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, Soja, alle Öle pflanzlichen Ursprungs. Hier gibt es welche, die vollständig kompatibel sind, also etwa HVO, Renewable Diesel ist vollständig kompatibel zu Diesel, Biodiesel auch weitestgehend. Bei Pflanzenöl muss man ein paar technische Maßnahmen ergreifen. Da haben wir Probleme, etwa bei tiefen Temperaturen, Stichwort Kaltstartverhalten. Rapsöl, das weiß jeder, wenn man ihn in den Kühlschrank stellt, das wird zähflüssig wie Butter oder fest wie Butter. Da muss man sich also ein paar technische Lösungen überlegen und solche Kraftstoffe haben auch meistens eine andere Energiedichte als Diesel, meistens etwas geringer als Diesel. Das würde wiederum bedeuten, dass der Landwirt beim Betrieb einer Maschine mit Pflanzenöl, die eigentlich für Diesel ausgerichtet ist, einen Leistungsabfall verspüren würde. Und schließlich gibt es noch ein Problemfeld, wir müssen die Abgasregularien einhalten. Dafür, für all dies, was ich aufgezählt habe, gibt es technische Lösungen, gibt es technische Lösungen. Bei John Deere haben wir ein Konzept entwickelt, das nennen wir Multifuel-Konzept. Das ist ein Dieselmotor, der im Betrieb den getankten Kraftstoff erkennt. Also der Motor erkennt selbsttätig, ob Diesel getankt ist, Biodiesel getankt ist, ob Pflanzenöl getankt ist, in Zukunft auch, ob HVO getankt ist, und passt sich dann dem entsprechenden Kraftstoff optimal an, sodass der Landwirt keinen Leistungsabfall oder Ähnliches verspürt, sodass auch die Abgasregularien stets eingehalten werden. Was sonst noch von Interesse ist, also Kaltstartverhalten hatte ich beispielsweise schon erwähnt. Das hoffen wir in Zukunft umsetzen zu können, wobei ich jetzt einschränkend sagen muss, die politischen Rahmenbedingungen dafür sind im Moment nicht besonders günstig.
Jetzt kommen wir gleich zu der Thematik, die ich jetzt auch eigentlich ansprechen wollte, aber erst nochmal zu den praktischen Erfahrungen in der Landtechnik mit den alternativen Kraftstoffen. Ich entnehme dem, was Sie sagen, dass wir technisch schon sehr, sehr weit sind. Aber gibt es denn schon gute Beispiele für die Anwendung von diesen Kraftstoffen, oder sind wir da noch ein bisschen in den Kinderschuhen, frage ich mal so provokant?
Also und jetzt spreche ich für meine Firma, für die Firma John Deere. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Biokraftstoffe schon seit über 20 Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2001, damals ausgelöst durch ein größeres Förderprogramm der Bundesregierung, das sogenannte 100-Traktoren-Programm. Und wir haben entlang des Zeitstrahls in allen Abgasregularienstufen Maschinen erprobt, getestet in Testflotten und Erfahrungen mit Biokraftstoffen organischen Ursprungs gesammelt. Wir haben derzeit in unserem Bestand, aber auch bei Kunden, die mit uns helfen, also mit Landwirten und landwirtschaftlichen Betrieben, haben wir etwa 50 Maschinen am Laufen, die entsprechend den Beweis antreten, dass man diese Technik, also unsere Pflanzenöltechnik, / Biodieseltechnik, / Multifueltechnik verwenden kann, dass sie robust ist und dass wir haben auch zusammen mit Partnerorganisationen, namentlich mit dem Technologie- und Förderzentrum in Straubing, nachweisen können, dass die Fahrzeuge im Praxiseinsatz die alle Abgasregularien erfüllen. Das Gleiche haben wir auch am Motorprüfstand nachweisen können in einer Kooperation mit der TU Kaiserslautern. Das heißt, kurz gesagt, die Technologie ist da, sie ist nicht serienreif da, aber sie steht nicht weit weg vor einer Serienentwicklung, sodass wir bei entsprechenden Rahmenbedingungen, wenn der Markt es hergibt, entsprechend reagieren könnten.
Ja, dann kommen wir gerne auf die eben angesprochenen Rahmenbedingungen politisch und gesellschaftlich zu sprechen. Ja, wie muss sich das denn ändern in Zukunft, damit die Kraftstoffe aus Biomasse zukunfts- und wettbewerbsfähig sind?
Ich versuche es, die Rahmenbedingungen sind relativ komplex. Es handelt sich im Wesentlichen um steuerliche Rahmenbedingungen, aber es geht auch um weitere Rahmenbedingungen, die in der sogenannten erneuerbaren Energien-Direktive der Europäischen Union oder Europäischen Kommission festgelegt sind. In Deutschland ist es so, dass bis Ende 2021 Biokraftstoffe ähnlich wie Agrardiesel eine Steuerbegünstigung erhalten haben. Agrardiesel ist für diejenigen, die es nicht wissen, heute für den landwirtschaftlichen Betrieb mit 21 Cent steuerbegünstigt. Das heißt, der Landwirt, der heute Diesel tankt, erhält eine Steuerrückerstattung in Höhe von 21 Cent pro Liter. Für Pflanzenöl, Biodiesel und andere zertifizierte Kraftstoffe entsprechend des Bundesemissionsschutzgesetzes gab es bis eben zu diesem 31.12.21 ebenfalls eine Energiesteuerrückvergütung in Höhe von 45 Cent pro Liter. Die ist entfallen. Das heißt, der auch nachhaltig erzeugte Biokraftstoff wird steuerlich benachteiligt gegenüber fossilem Diesel. Und damit sich das ändert, damit entsprechende Technologie auf dem Markt auch angenommen und genutzt wird, muss es hier eine gerechte Besteuerung geben. Und mit gerecht meine ich CO2-gerecht, also in Bezug auf die verursachten tatsächlichen CO2-Emissionen müssen Biokraftstoffe dem fossilen Diesel gleichgestellt werden. Und das muss man in einer langfristigen Perspektive verlässlich geregelt werden. Nur dann sind die Landwirte und auch wir bereit, in entsprechende Technologie zu investieren und natürlich auch in die Produktion von Kraftstoffen und in die Nutzung von Kraftstoffen dieser Art zu investieren. Andernfalls wird das nicht passieren.
Also das klingt ja für mich ein bisschen kontraproduktiv, was da auf politischer Ebene gemacht wird. Ich meine, Landwirte brauchen wir, ohne Landwirte können wir nicht überleben und ohne das, was die Landwirte tun und anbauen und ernten, natürlich auch nicht. Jetzt höre ich von Ihnen, dass dann diese Steuervergünstigungen für Biokraftstoffe entfallen. Und aber gleichzeitig hören wir unsere neue Regierung, die sagt, wir müssen dreimal schneller werden, Umwelt und Klima müssen wir retten und da haben wir keine 30, 40 Jahre mehr Zeit für. Klingt für mich ein bisschen schräg zu dem, was Sie da auch fordern. Gibt es denn irgendeine Chance, dass es sich jetzt alles mal ein bisschen beschleunigt, damit wir auch auf dem Sektor, den Sie repräsentieren, mal weiterkommen und für Sie die richtigen Rahmenbedingungen dann auch geschaffen werden?
Sicher gibt es die Chancen, aber die sind außerhalb der Reichweite eines Technikers, wie ich es bin. Wir stellen halt vor, was wir können oder was wir könnten. Die Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen. Und was wir tun können, und das tun wir auch gemeinsam mit anderen Firmen, etwa in der Branchenplattform Biokraftstoffe, ein Projekt unter dem Dach des Bundesverbandes Bioenergie. Wir stellen die Möglichkeiten dar, die denkbar sind. Das ist neben unserem Pflanzenöl und neben Biodiesel und neben dem erwähnten HVO natürlich auch die Nutzung von Biomethan. Das macht ein Wettbewerber von uns, auch mit einem gewissen Erfolg, und auch die Nutzung und den Ausbau von Strom. Wir stellen diese Möglichkeiten dar. Zuletzt hatten wir unter dem Dach der Branchenplattform Biokraftstoffe eine Ausstellung auf der Internationalen Grünen Woche 2020, ein Gemeinschaftsstand von drei Herstellern, wo wir unterschiedliche Wege, darunter also eben die drei, die ich eben dargestellt habe, nebeneinander gleichberechtigt ausgestellt haben. Wir werden diesen Weg weitergehen. Wir freuen uns, dass ein weiterer großer Hersteller unserer Branchenplattform beigetreten ist. Nachdem John Deere das war, CNH hier mitgeholfen hat, ist nun auch Klaas dabei. Und darüber freuen wir uns. Und wir stellen das dar, was möglich ist, umsetzen muss am Ende die Politik. Und da hilft von unserer Seite nur Beratung, wenn sie denn angefragt wird.
Das klingt aber für mich danach, dass es eigentlich keine Forschungs- oder Fördergelder für diese Technologien gibt, sondern dass das alles aus der Privatwirtschaft kommt bisher, oder? Ist das ein Missverständnis?
Nein, das ist nicht ganz richtig. Wir haben unsere Multifuel-Technologie und auch Pflanzenöl-Technologie, ich sagte, wir haben 2001 bereits begonnen, fast immer mit Förderung der Bundesregierung durchführen können. Das war wesentlich. Gerade unser jüngst zu Ende gegangenes Projekt Multifuel-Traktor EU-Abgasstufe 5 im Oktober zu Ende gegangen, wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Dafür bedanken wir uns. Wir freuen uns auch darüber, dass wir diese Technik entwickeln und zeigen konnten. Wir hoffen aber, dass es nicht dabei bleibt. Wir wollen nicht entwickeln, um eine schöne Geschichte zu erzählen, sondern am Ende müssen wir auch mal Geld verdienen.
Ja, klar. Das ist klar. Ja.
Haben Sie denn den Eindruck, dass unser neuer Landwirtschaftsminister sich für diese Thematik interessiert, oder ist es noch zu früh, um diese Frage zu stellen?
Das kann ich nicht vollständig einschätzen. Es gab einen Brief der Branchenplattform Biokraftstoff an Cem Özdemir, an den Herrn Minister, mit der Bitte, entsprechend die Energiesteuerrückvergütung gerecht und dauerhaft zu gestalten. Die Antwort des Ministeriums, nicht vom Herrn Minister, war ablehnend. So viel kann man, glaube ich, dazu sagen. Der Brief ist bekannt und wir hoffen weiter. Und wir hoffen nicht nur mit dem Ministerium, sondern auch mit dem Minister selber, mit dem Entscheidungsträger selber in Gespräch zu kommen. Und nicht nur wir als Landtechnikhersteller, sondern auch interessierte Kunden und Verbände sind dabei.
Mhm. Letzte Frage, Herr Professor Pickel. Wie steht denn der Nutzer, also die Landwirte, dieser Technologie gegenüber? Sind die da aufgeschlossen oder eher skeptisch? Ist einfach nur so ganz wertfrei, diese Frage.
Grundsätzlich sind sehr, sehr viele Landwirte sehr, sehr offen gegenüber der Technologie. Man muss vielleicht dazu sagen, dass im ersten Jahrzehnt der 2000er es sogar einen gewissen Boom gab in Bezug auf Biodiesel und Pflanzenöl. Damals gab es sehr, sehr viele Umrüster, die im Ex-Factory, also praktisch in Eigenregie, Maschinen umgerüstet haben, speziell auf den Pflanzenölbetrieb, mit zum Teil negativen Folgen für die Haltbarkeit der Maschinen. Dieser negative Effekt ist heute noch nicht ganz vergessen. Wir glauben aber, und das versuchen wir auch zu erzählen, dass wenn wir Lösungen ab Werk anbieten, dass das Vertrauen wieder da ist. Und wir sehen auch an Kundenreaktionen zu unseren Tätigkeiten, dass dieses Vertrauen wieder wächst. Und ich glaube und bin überzeugt davon, auch aus Gesprächen mit Verbänden und anderen, dass der Markt grundsätzlich willens wäre, entsprechende Technologien anzuwenden.
Okay, gut. Ja, prima.
Ja, Herr Pickel, da haben wir jetzt sehr viel von Ihnen erfahren zu alternativen Kraftstoffen in der Landwirtschaft, wie es mit den Landmaschinen aussieht. Und wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte, der kann gerne in unsere Shownotes reinschauen. Da packen wir was rein.
Da sind dann interessante Link drin. Und wenn ihr gute Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, immer gerne, dann schreibt einfach an podcast@vdi.de. Ja, wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, Herr Professor Pickel. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank auch von meiner Seite. Auf Wiederhören. Technik aufs Ohr.